Deutschlandfunk Kultur Plus 1 mit Sonja Koppitz.
Ich freue mich total, dass Sie mich in Ihre Wohnung reinlassen, wenn jetzt auch natürlich nur meine Stimme. Also vielleicht habe ich so gedacht, bringt das so ein bisschen Normalität oder auch so ein bisschen Ablenkung in diese verrückte Zeit. Zum Beispiel, wenn Sie heute die Geschichte von Sunny Müller aus Berlin hören. Sunny hat im Alter von 10 Jahren von ihren Eltern ein Geheimnis erfahren, das ihr Leben über Jahrzehnte hinweg Stück für Stück verändert hat.
Also ich bin nicht so aufgewachsen wie die normalen Kinder so, also die, was man so hört, so Vater, Mutter, Kind irgendwie. Ich habe immer schon eine ganz eigene Familie gehabt.
Wie Sunny genau aufgewachsen ist, was sie für eine Familie hat und was Familie für sie bedeutet und was bitte dieses Geheimnis sein soll, das erzählt uns später meine Kollegin Lena Fiedler. Vorher lernen Sie natürlich hier mein Plus Eins kennen, meinen heutigen Lieblingsgast. Und ich denke, es wird sehr privat, denn wir schalten jetzt direkt in Ihr Schlafzimmer. Oder wo sitzt du gerade, Christina?
Hi Sonja. Ja genau, ich sitze tatsächlich in meinem Schlafzimmer, weil ich festgestellt habe, dass hier die beste Akustik herrscht und wahrscheinlich, weil es der kleinste und vollgestellteste Raum ist in der Wohnung.
Aber du sitzt nicht unter der Bettdecke oder so?
Nee, soll ich?
Das wäre dann zu privat, Christina. Also nur mal kurz zur Erklärung. Also ich kenne Christina seit kurzem durch eine Freundin. Sie kennen sie möglicherweise aus der Glotze, aus dem Fernsehen, aus dem Kino. Christina Dorego ist Schauspielerin, zuletzt im Kino neben Elias Mbarek oder auch Frederik Lau im Film Nightlife zu sehen gewesen. Und außerdem natürlich in vielen, vielen deutschen Serien, unter anderem in ihrer Rolle als Kim in der Serie Pastewka. Und dafür hast du unter anderem den Deutschen Comedypreis und den Deutschen Fernsehpreis gewonnen. Da kannten wir uns noch nicht. Also deswegen nochmal herzlichen Glückwunsch nachträglich.
Vielen Dank.
Und diese Preise stehen neben vielen anderen, ich hab selbst gesehen, wirklich bei dir auf dem Klo. Warum?
Ja, also weil tatsächlich fand ich es komisch, die ins Wohnzimmer zu stellen und nach dem Motto, schaut mal her, ich bin lustig und habe schon 5 Preise gewonnen. Und die so wegzustellen, fand ich irgendwie auch doof, weil das waren total schöne Momente und die Preise bedeuten mir ja auch was. Und irgendwie dachte ich, auf dem Klo ist ganz witzig.
Ich dachte nämlich immer, das wäre ein Klischee, dass Schauspieler oder Musiker oder so ihre Preise auf dem Klo haben. Aber es stimmt, du hast ja auch keinen Kamin, obwohl ein Kamin simst, da hättest du sie auch aufstellen können.
Ja, stimmt, aber das wäre schon wieder sehr, guck mal, her gewesen. Das würde nicht ganz zu mir passen, glaube ich.
Was bedeutet denn dieses Thema Humor für dich? Also ne, du wurdest für eine lustige Serie, für eine lustige Rolle ausgezeichnet. Was bedeutet dir das denn so im Leben, Humor?
Ich glaube, das ist mit das Wichtigste. Das merke ich jetzt gerade wieder in dieser sehr komischen Zeit, dass es für mich wahnsinnig wichtig ist, dass ich ja also sowohl über mich als auch über andere lachen kann. Wobei ich immer wieder feststelle, dass ich da irgendwie so einen ziemlich eigenen Humor habe. Ich kann über viele Sachen eben nicht lachen, habe ich gestern festgestellt. Kennst du diese Videos, wo diese Leuten was passiert, irgendwie auf der Hochzeit von der Bühne fallen oder ein Kind von der Schaukel fällt und manche Leute finden das ja wahnsinnig komisch und ich werde davon so wütend und traurig, dass das Leute lustig finden. Ich weiß nicht, ob ich dazu empathisch bin und immer denke, die haben sich doch bestimmt wehgetan, aber ja, sowas zum Beispiel finde ich gar nicht lustig.
Also du bist nicht schadenfroh, das ist doch schon mal sehr sympathisch.
Nee, gar nicht, wirklich gar nicht. Ich bin eher immer dann sofort besorgt.
Kannst du denn, also weil du jetzt auch schon nochmal Corona angesprochen hast, kannst du denn dieser Phase gerade irgendwie was Lustiges abgewinnen? Weil ich meine, da geht es natürlich auch um Empathie, um andere Menschen, die krank sind. Und trotzdem gibt es natürlich, Podcasts, die sich dann Nudeln und Klopapier nennen oder so.
Ja, also das Beste aus der Situation zu machen. Und hier und da sehe ich auch gute, lustige Sachen im Internet, auf Instagram, lustige Memes oder so. Über sowas kann ich total lachen, auch wenn die Situation, wie ich finde, natürlich gar nicht zum Lachen ist. Und mir auch zusetzt, gibt es hier und da Momente, über die ich natürlich lachen kann.
Wie bewahrst du dir denn deinen Humor? Also ich meine, auch gerade, wenn es mal schwieriger ist, weißt du, weil man ist ja nicht immer gut drauf.
Nee, man muss, glaube ich, auch nicht immer gut drauf sein, um irgendwie trotzdem Humor zu haben. Mhm. Also ich kann wirklich gut über mich selber lachen. Ich habe heute Morgen mit einer Freundin telefoniert und habe ihr irgendwie gesagt, dass ich es geschafft habe, mir heute die andere Jogginghose anzuziehen. Und dann hat sie total geschimpft und meinte, es geht nicht. Du musst jetzt auch mal dir irgendwie was Normales anziehen. Und so,
warum?
Also, ja, ich glaube tatsächlich, um sich nicht so hängen zu lassen. Ja. Ich habe ihr nämlich gesagt, dass ich heute das Gefühl habe, ich lasse mich so ein bisschen hängen. Und dann sprachen wir eben über seit 2 Wochen Jogginghose. Und dann meinte sie, ja, kein Wunder. Dann mach dir doch mal die Haare hübsch und geh mit dem Hund raus. Aber also, ne, man muss ja irgendwie gucken, dass man, dass man durch diese Tage kommt. Und bis jetzt gelingt mir das ganz gut. Aber ich erwische mich auch hier und wieder da, dass die schlechte Laune oder irgendwie so eine gewisse Angst durchkommen will. Und ich möchte es aber nicht zulassen, weil ich glaube, wir sind immer noch in einer wahnsinnig privilegierten Situation. Und ja.
Mir geht es ähnlich, weil ich habe mir zum Beispiel gestern genau aus dem Grund die Fingernägel lackiert, weil ich seit Tagen halt nur im Bademantel zu Hause saß.
Ja, genau.
Nur, dass man irgendwie so merkt, ah ja, gut, mich sieht zwar keiner, aber wir müssen trotzdem irgendwie weitermachen. Und du hast ja auch selber gesagt, man muss ja auch nicht immer gut drauf sein. Ich meine, gerade wenn es irgendwie schwierig ist, man muss natürlich auch nicht immer lachen. Aber wie ist denn das, wenn dich Menschen so, die dich jetzt halt als lustige Schauspielerin kennen, wenn die dich dann so mal treffen? Weil ich kenne das von mir, wenn Leute mich nur vom Hören kennen und mich dann treffen, dann sind die immer ganz enttäuscht, dass ich gar keine Rampensau bin privat. Wie ist das bei dir?
Ich habe schon öfter gehört, dass Leute, die mich dann kennengelernt haben, mich auf Anhieb jetzt gar nicht so sympathisch fanden, vom einfach so von meinem, wie ich es nenne, bitchy resting face her. Ja? Also ich glaube, wenn ich einfach ganz normal
Gesicht?
Gucke... warte mal, nee, andersrum. Resting Bitch Face. Das ist, wenn man einfach per se kein total sympathisches Grundgesicht in der Grundentspannung hat. Ja. Das heißt, wenn ich ganz normal gucke, sehe ich nicht besonders sympathisch aus. Und dann erst, wenn ich spreche oder lache oder was auch immer. Aha. Und ich habe das jetzt schon öfter gehört, dass Leute, die mich kennengelernt haben, dachten so, ach krass, sie ist ja wirklich ein bisschen wie bei Pastewka. Und dann, sobald ich irgendwie den Mund aufmache und man ins Gespräch kommt, dass man dann feststellt, nee, die ist überhaupt nicht wie bei Pastewka. Ich glaube, es hat wirklich tatsächlich was mit, wenn ich ganz normal gucke, mein Gesicht entspanne, ich glaube, ich sehe nicht total nett aus. Aber das ist wirklich gar keine Absicht.
Bei Plus Eins zu Gast ist heute die Resting Bitch Christina Dorego.
Hey, Resting Bitch Face.
Ja, Resting Bitch Face, ja genau. Und ich freue mich jetzt schon drauf, wenn wir gleich weiter sprechen. Unter anderem werden wir noch über deine brasilianische Familie sprechen. Bin ich schon ganz gespannt.
Das machen wir.
Ja, aber wo ist denn die Oma?
Weiß ich nicht.
Soll ich die nochmal? Hallo, Natascha.
Ich bin Carina und ich sitze gerade in Leipzig fest, während meine ganze Familie anderswo verstreut ist.
Essen ist noch nicht fertig.
Wie brauchst du denn noch?
Das kommt auf die Ofenkartoffeln drauf an.
Das Familiendinner habe ich organisiert, weil kurz vor dieser Corona-Krise mein Opa gestorben ist und meine Oma ganz alleine in dem Haus sitzt, isoliert, und auch andere Familienmitglieder, denen es gerade psychisch nicht so gut geht, möchte ich einfach zusammen an einen Tisch bringen.
Wenn du unten rechts in die Ecke, da sind so kleine Kästchen, so 4. Ja. Da kannst du die Ansicht ändern.
Wo?
Unten rechts.
Ah, da!
Vielleicht.
Wir haben die App installiert bekommen und dann hat aber das erstmal nicht funktioniert, weil dann die App noch irgendwas wollte. Ich konnte das über die Entfernung dann auch nicht so ganz verstehen. Ich habe dann aber meiner Tante und meiner Mutter das erklärt und die wiederum konnten das meiner Oma erklären.
Hallo Mama. Hallo. Was esst ihr denn? Ich habe nur kalte Sachen.
Nur kalte.
Meine Oma hat dann irgendwann so links neben sich gegriffen und hat ein Bild von meinem Opa vor sich gestellt, sodass der auch noch mit dabei war.
Mein Plus Eins heute ist Schauspielerin Christina Dorego, zugeschaltet aus ihrem Schlafzimmer per modernster Corona-Satellitentechnik. Ich weiß nicht wie, aber irgendwie können wir uns zumindest hören, wenn auch nicht sehen. Und das ist ja auch schon unser Thema jetzt, weil Chatten, FaceTime, Skypen ist das neue Treffen, muss man wirklich sagen. Christina, wie war denn dein letzter Skype-Mädelsabend und warum war ich nicht eingeladen?
Ah, der war total schön. Ja, das stimmt. Warum hast du mich eingeladen? Also auf den nächsten machen wir auf jeden Fall zusammen. Mir hat das gut getan. Also ich habe vermisse wirklich gerade so meine Mädels, mit denen ich sonst sehr viel Zeit verbringe. Die fehlen mir total. Und wir haben es geschafft, uns irgendwie zu 8 zu einem digitalen Mädelsabend zu treffen. Und es war wirklich schön. Wir hatten alle irgendwie ein Gläschen Wein in der Hand und haben gequatscht und jeder war mal dran. Und es ging erstaunlich gut. Am Anfang war so ein bisschen Chaos und wir haben alle durcheinander gebrabbelt und dann hatten wir es raus. Und jeder hat mal kurz so von sich erzählt. Es ging natürlich auch viel um Corona, aber wir haben es auch geschafft, über andere Dinge zu sprechen. Und für mich war das wirklich schön, weil ich ins Bett gegangen bin und das Gefühl hatte, ich habe jemanden getroffen heute.
Und wie geht's dir damit, aber so deine liebsten Menschen also quasi nur digital zu treffen und nicht mehr umarmen zu können?
Ja, mir fällt das sehr schwer. Ich glaube, das ist das, worunter ich am meisten leide, auf jeden Fall. Mhm. Wenn ich so überlege, was vermisse ich oder was fehlt mir am meisten, dann ist es irgendwie eine Freundin auf einen Kaffee treffen oder abends mal irgendwie in eine Bar zu gehen. Also diese Kleinigkeiten, die jetzt gerade natürlich mir bewusst werden, wie groß sie für mich und mein Leben sind, was ja auch eine schöne Erfahrung ist. Mhm. Also ich sehe darin auch was Gutes und eine Dankbarkeit, dass ich das sonst haben kann und freue mich wahnsinnig, wenn das wieder so ist.
Genau, das bringt uns aber auch zur heutigen Frage in unserer Serie Digitales Leben mit Markus Richter. Hallo Markus.
Hallo.
Ich frage mich ja, diese gefühlte, aber virtuelle Nähe, kann das direkte Kontakte ersetzen? Also Mensch zu Mensch, Face to Face?
Die Antwort auf diese Frage muss natürlich immer Nein sein.
Ja, danke, weil sonst... Ne?
Wir haben es ja gerade schon gehört, ne? Das geht nicht. Die Nähe fehlt, das Anfassen fehlt, die Umarmung fehlt. Aber vielleicht ist das auch nicht die wirkliche Frage, die wir gerade uns fragen sollten, sondern es ist die Frage, es ist ja ganz klar, wir können gerade nicht. Ja, wir sind alle in unserer Stay-at-Home-Höhle. Wie können oder was kann uns dabei helfen, das möglichst gut zu verkraften? Und da kann man natürlich übers Digitale eine Nähe herstellen, die auch, ich sag mal, intim sein kann. Das beste Beispiel ist ja, man geht in einen Videochat und
ich habe gerade ganz andere Bilder im Kopf, wenn du sagst, das kann auch intim werden. Ja, erzähl weiter.
Nein, aber also... Wenn man mal ab sozusagen vom Wortherz geht, ist ja das Intime tatsächlich das, was fehlt. Und das ist ja sozusagen einen lieben Menschen in der Nähe zu haben und zu wissen, dass er da ist und dass man jederzeit mit ihm reden könnte und seine Präsenz auch zu spüren. Und das ist ja das, was fehlt, ne? Die menschliche Präsenz in unserer Höhle. Und da kann das Digitale eben helfen. Und wie gesagt, dieses Beispiel, dass man vielleicht hingeht und sagt, wir machen einen wie auch immer gearteten direkten Kanal auf und reden aber gar nicht miteinander, sondern der ist einfach da. Also wir haben das in der Familie neulich gemacht, da haben wir alle zusammen gefrühstückt, ja, ein großes Familienfrühstück, wir sind eine riesige Familie im weiteren Sinne und haben einfach einen Videochat angemacht und das dann laufen lassen und dann musste ich irgendwann mal was erledigen und habe gesagt, hier, ich gehe mal kurz weg, soll ich ausmachen, ich rufe wieder an, so nee, lass einfach stehen. Und dann kommt man halt in das Zimmer zurück und da sitzen halt die beiden anderen Leute auch und unterhalten sich, obwohl du gerade gar nicht im Raum warst. Und diese Alltäglichkeit des Kanals, die ist halt aus diesem Grund da, dass man ihn nicht explizit benutzt zur Kommunikation, sondern, und das ist natürlich jetzt ein ganz doppeldeutiges Wort, man ist miteinander verbunden.
Ja, aber ich meine, man ist digital miteinander verbunden, man sieht sich doch nur, das ist doch, also für mich ist das keine Nähe, keine Präsenz, die du ja auch angesprochen hast.
Aber hast du es mal richtig ausprobiert, wenn ich mal da so zwischengreifen darf? Weil tatsächlich, was er gerade beschrieben hat, ich finde auch, das ist für den kurzen, also ne, für den Moment oder für den Tag, wo man sich verabredet, es ist ein, finde ich, guter Ersatz. Hm. Es ist irgendwie total in Ordnung und es ist besser, als gar nichts zu haben. Weißt du, was ich meine?
Ja, also ich kenne das schon, ne? Also ich habe das auch mal, wenn man eine Fernbeziehung hat oder wenn man einfach nicht auf demselben Kontinent ist, dass man vor Skype dann nebeneinander einschläft. Aber vielleicht bin ich da ein bisschen zu habgierig. Vielleicht brauche ich da einfach mehr, weil mir reicht das nicht als Nähe.
Na, aber das ist doch aber das gute Beispiel, ne? Die Fernbeziehung der Liebe, die Liebste ist auf einem anderen Kontinent. Und natürlich hätte man sie lieber exakt neben sich liegen. Aber andererseits, es geht gerade nicht anders. Und es ist dann nicht auch super schön, dass, was auch immer, Bildschirmgerät neben sie auf dem Kissen liegen zu haben. Und da kommt nur das Rauschen des gemeinsamen Daliegens und Nichtsprechens dazu.
Ja,
es gibt ja diesen weisen Spruch von, gute Beziehungen können auch miteinander schweigen. Und das kann man ja so auch leben.
Das streite ich auch gar nicht ab, aber dann lass uns das mal anders angehen. Unter welchen Umständen stellt man dann digital noch am ehesten Nähe her? Was würdet ihr sagen?
Also ich würde euch zum Beispiel jetzt wahnsinnig gerne sehen.
Ja.
Ich find es schön, dass wir jetzt sprechen, aber ich starre hier auf dem Bildschirm und auf diesem Balken, der die ganze Zeit hin und her sich bewegt, wenn ich spreche. Aber wenn ich euch jetzt sehen würde, dann würde ich mich noch verbundener fühlen. Also das würde mir jetzt gerade total helfen.
Ja.
Ich finde, sozusagen in dieser Aussage ist was ganz Wichtiges drin, dass man auch hier nicht so genau sagen kann, was ist denn jetzt das, was Nähe macht, sondern dass man da auch gerade im Kreis seiner Lieben in Kommunikation miteinander bleiben muss, weil natürlich das Digitale auch, wie bei dir Sonja, diesen Mangel immer auch kommuniziert und dann ist es vielleicht so, der eine denkt so, hey, schick mir doch bitte einfach alle 5 Minuten ein Foto von dem, was du gerade machst, weil dann kann ich an deinem Alltag teilnehmen. Mhm. Ja, zeig mir die Kaffeetasse, die runtergefallen ist, zeig mir deinen unaufgeräumten Schreibtisch, zeig mir deine Jogginghose, die du schon wieder nicht angezogen hast und dann ist es aber vielleicht bei der Gegenseite so, dass da jemand sitzt und jedes Mal, wenn so ein Bild kommt, denkt, ich kann das gerade nicht haben. Mhm. Also dem der Mangel dann in Bewusstsein gebracht wird. Und das, ich glaube, dass in diesen Zeiten, wo es halt nicht anders geht, wo wir sehr eingeschränkt sind, dass man da auch, wie immer, ist auch so eine Binsenweisheit, miteinander redet und halt zusammen rausfindet, was sind denn Dinge, die dir gut tun. Ne? Also geht es darum, Nähe zu emulieren, also statt wir liegen nebeneinander, liegt das Telefon auf dem Kopfkissen oder müssen wir vielleicht ganz neue Formen ausprobieren und keine Ahnung, spielen vielleicht einfach mal zusammen ein Computerspiel, weil das ist halt was Neues, sonst wie in der virtuellen Welt, das ist nicht wirklich, wir beide sind eins zu eins zueinander, aber trotzdem machen wir irgendwie was zusammen. Also, dass man sich und seine Freundschaften und sozialen Netze vielleicht auch neu digital entdecken kann jetzt.
Wie hieß denn nochmal dieses Spiel, was man vor ein paar Jahren gespielt hat, dieses Quiz per App?
Quizduell.
Das kann man wieder aufleben lassen. Aber jetzt nochmal zurück zum, also ich meine Videotelefonie, dass man sich sieht, gibt es ja viele verschiedene Möglichkeiten. Skype, FaceTime, was auch immer. Aber ich kenne das von mir, wenn ich mit Freunden zum Beispiel in Australien skype oder FaceTime, man guckt immer so komisch auf das eigene Bildfenster oder so die Kamera. Man guckt sich ja nie wirklich so richtig in die Augen. Ist dann Telefonieren nicht vielleicht doch besser? Hat ja auch nicht jeder stabiles Internet.
Man muss immer das nehmen, was gerade kommt. Also nur ein ganz praktischer Trick. Ich frickel immer sehr lange rum, dass sozusagen das Kamerabild, was von mir gezeigt wird, direkt in der Nähe von dem Bild ist, was die anderen sehen, weil dann am ehesten der Eindruck entsteht, dass man sich anguckt.
Genau, dass aber der Eindruck entsteht. Du sagst es.
Aber wenn alle sich sozusagen sowieso nur selbst angucken, Entschuldigung, dann ist das natürlich eigentlich auch egal. Aber auch hier wieder, ne? Man kann es nicht sagen. Ich glaube tatsächlich, dass das Telefonieren viel helfen kann, weil man sich dann frei bewegen kann in seiner Wohnung. Ne? Und weil man sich weniger präsentieren muss, weil man weniger performen muss. Ne? Mhm. Videotelefonat bringt immer mit sich an. Also habe ich die richtige Frisur? Muss ich vielleicht doch irgendwie heute was anderes als den Hoodie anziehen, den ich schon seit 2 Wochen anhabe? Wie sehe ich überhaupt aus? Und das ist meistens ist das dem Gegenüber, dass man anruft, total egal. Aber man selbst, also ich kenne das von vielen Menschen, wenn ich die selbst dann so eine Erwartung an sich haben, wenn man mich schon sieht, dann muss ich auch gut aussehen. Mhm. Was auch immer das passiert. Da kann es natürlich helfen zu sagen, hey, lass uns doch bitte einfach nur sprechen. Wir achten aufeinander und fallen uns nicht so sehr ins Wort, aber da muss ich mir nicht den Stress machen, um mich anzugucken.
Okay, ihr beiden. Ich merke, ich muss da mehr dran arbeiten, dass mir das auch ausreicht, da digitale Nähe aufzubauen. Aber letzte und wichtigste Frage kommt zum Schluss. Welches Emoji ersetzt eine Umarmung?
Für mich ist es der Teddybär. Es gibt, also nicht der Teddybär, sondern es gibt ja so Tier-Emojis. Ja. Da gibt es auch einen Bären. Und dieser Bär, das ist so ein brummiger Braunbär. Das ist für mich die Umarmung.
Gut, da wissen wir, wie wir dich zufriedenstellen, Markus. Markus Richter war das. Vielen Dank. Und jetzt gleich die Tastatur desinfizieren, ne?
Sehr gerne.
Gut. Wenn Sie auch Fragen zum Thema digitales Leben haben, dann schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an +1@deutschlandradio.de. Sie hören +1, unser wöchentlich kleines Familienunterfangen, kann man sagen. Es geht bei uns um Beziehungen jeglicher Art, es geht immer wieder um Freundschaften, um Partnerschaften und natürlich auch um Blutsverwandtschaft. Mein Gast heute ist Schauspielerin Christina Dorego. Lange Zeit war das Team ja deiner Serie Pastewka, Christi, war ja so eine Art Familie für dich. Kann man das so sagen?
Oh ja, das kann man absolut so sagen. Das ist auch immer noch so. Also wir sind sehr miteinander verbunden. Die waren jetzt natürlich auch alle 15 Jahre meines Lebens ein sehr großer Teil meines Lebens. Und dadurch, dass ich minderjährig war, als wir angefangen haben, diese Serie zu drehen und ich jetzt inzwischen Mitte 30 bin, haben diese Menschen einen sehr großen Beitrag dazu geleistet, dass ich heute der Mensch bin, der ich bin. Und deswegen hoffe ich, dass dieses Gefühl, dieses Familiengefühl auch für immer bleibt.
Das ist ja irre, dann kann man ja sagen, also es ist ja fast dein halbes Leben eigentlich. Dann bist du ja am Set mit erzogen worden sozusagen von deinen Kollegen.
Ja, auf jeden Fall. Also alles, was, ich sag mal, Set-Erziehung angeht, geht zu 100% auf die Pastewka-Familie. Und auch privat haben die natürlich ganz, ganz viel mitgemacht mit mir.
Ich frage auch, weil deine richtige Familie ja zum Großteil in Brasilien lebt, ne?
Genau, ja.
Erzähl mal.
Also ich bin damals mit meinen Eltern, als ich 7 war, nach Deutschland gekommen und mein Vater ist Brasilianer und mein Vater hat diese typische südamerikanische Großfamilie. Das heißt, eigentlich jedes Jahr, wenn ich nach Brasilien fliege, kann ich davon ausgehen, dass ich ein Familienmitglied kennenlerne, das entweder frisch geboren ist oder ich bis jetzt einfach noch nicht kennengelernt habe. Aha. Und ich kann die Anzahl meiner Cousins und Cousinen nicht mehr zählen. Es sind sehr, sehr viele. Und das ist total schön. Also dieser familiäre Zusammenhalt, dieses wirklich typisch südamerikanische, wie man sich das vorstellt, das Haus ist immer voll, jemand lacht immer, jemand brüllt immer, jemand kocht immer. Also das ist tatsächlich so, wie ich das kenne.
Lebt denn deine ganze Familie auch nah beieinander, also in einer Stadt, in einem Ort oder wie müssen wir uns das vorstellen?
Ja, genau. Also es ist inzwischen natürlich auch einige in Europa, einige in Kanada, aber der Kern meiner Familie wohnt in Recife, der andere Kern wohnt in João Pessoa. Das sind zwei relativ große Städte, die nah beieinander liegen. In brasilianischen Verhältnissen sind das 2,5 Autostunden voneinander entfernt. Da sind so die zwei großen Teile und wir kommen sehr oft zusammen. Und eben, ich sag mal, da, wo ich aufgewachsen bin, das ist das Haus meines Großvaters. Da leben 4 Generationen unter einem Dach, inklusive meinem Großvater noch, der gestern 91 geworden ist. Und und natürlich auch da, wenn man jetzt gerade an die Corona-Zeit denkt, für die kulturell eine viel größere Herausforderung als für uns. Ne? Allein dadurch, dass die Brasilianer immer zusammen wohnen. Also es ist wirklich keine Seltenheit, dass Großeltern, Eltern, Kinder und Enkel zusammen in einem Haus wohnen. Und dadurch macht das die ganze Situation dort noch viel, viel schwieriger. Also abgesehen vom Präsidenten.
Aber das wäre jetzt nämlich meine nächste Frage gewesen. Also weil politisch ist es ja echt nicht leicht in Brasilien zurzeit. Wie gehst denn du damit um? Weil du bist nun mal hier. Du lebst hier in einem freien Land. Und in Brasilien sieht es ganz anders aus bei deiner Familie.
Ja, tatsächlich gibt es in meiner Familie keine Sympathisanten von Bolsonaro. Deswegen ist es schwierig. Das Land hat sich sehr verändert. Die Stimmung im Land hat sich enorm verändert. Der Rassismus hat dort auch nochmal ganz viel Raum eingenommen. War wahrscheinlich auch schon immer da, aber es auf einmal darf man Dinge sagen auf der Straße. Es ist ein bisschen ähnlich wie bei uns, nur noch mal anders. Und tatsächlich ist die Situation diese, dass die Leute, die für ihn oder viele, die ihn gewählt haben, natürlich jetzt anfangen, das in Frage zu stellen, ob das so klug war. Bisschen spät.
Ja. Und ich meine, du sitzt hier und ziemlich weit weg. Ich leide schon darunter, dass meine Schwester in Brandenburg wohnt und ich die nur, meine Nichte und meinen Neffen nur einmal in einer Woche oder alle 2 Wochen mal sehe. Wie hältst du denn Kontakt zu deiner Familie? Ich meine, du fährst mal hin, aber wie oft seht oder hört ihr euch denn so wirklich?
Ich fliege, wie gesagt, eigentlich einmal im Jahr hin und verbringe dort möglichst viel Zeit, also selten unter 3 bis 4 Wochen. Und ansonsten haben wir meistens sonntags Kontakt. Tatsächlich gibt es einen riesengroßen Familienchat und da halten wir uns auch alle auf dem Laufenden.
Wie viele Leute sind denn da drin? Das hört sich an, als wären es 300 in deiner Familie.
Nee, ich glaube, da sind es jetzt irgendwie knapp über 50, aber das ist auch nur der Kern.
Da blinkt es doch alle paar Sekunden, oder?
Ja, ich habe den tatsächlich stumm geschaltet und gucke dann halt immer so rein, weil also ich kriege da auch sehr viele sehr unwichtige Informationen. Aber es ist natürlich schön und so bleibt man verbunden. Und ja, und dann machen wir regelmäßig Skype, FaceTime, all diese Sachen, die man nutzen kann. Und was auch wirklich hilft, ist Social Media, also Instagram. Ich folge meiner Familie, meinen Cousins und Cousinen, sehe so, was die so machen im Alltag. Und das ist auch total schön.
Aber es klingt schon so, als wäre das auch harte Arbeit eigentlich, so einen Kontakt über einen anderen Kontinent halt aufrecht zu erhalten. Das ist ja nicht dasselbe, wie wenn man in der gleichen Stadt oder zumindest im selben Land wohnt. Was macht denn das mit dir so?
Ich glaube, dadurch, dass ich als Kind wahnsinnig darunter gelitten habe, dass da gab es noch kein Internet, beziehungsweise ich war so 12, 13, als man das so zugänglich zu Hause hatte. Aber ich hatte so ein tiefes Heimweh und so eine große Sehnsucht nach meiner Familie, dass ich so unfassbar dankbar bin, dass es jetzt leicht ist, was von denen mitzubekommen. Denn früher war das Schlimmste für mich, dass ich ja nicht mal wusste, ob die Briefe, die ich geschrieben habe, ankommen würden. Und deswegen, also ich bin noch so verbunden mit dieser kleinen Christina, die so ganz schlimm Heimweh hat, dass ich das tatsächlich sehr, also ausreichend finde, um ein Jahr zu überbrücken, bis ich dann wieder da bin. Und wenn ich dann da bin, dann versuche ich das alles ganz bewusst wahrzunehmen und ganz viel Zeit mit denen zu verbringen. Und letztendlich habe ich das, glaube ich, auch einfach akzeptiert. Das ist, klingt vielleicht ein bisschen dramatisch, aber es ist so ein Schmerz, der gehört auch irgendwie dazu, zu meinem Leben. Das ist ein Teil meines Lebens. Ich lerne immer besser, damit umzugehen. Und tatsächlich nehme ich das auch nicht mehr so wahr als Hürde, als Schwierigkeit, sondern es gehört einfach zu meinem Alltag dazu.
Das Leben stellt uns immer wieder vor Herausforderungen, besonders in diesen Zeiten natürlich. Und deswegen begrüße ich an dieser Stelle meine Kollegin Lena Fiedler nicht hier wie sonst im Studio. Sie ist uns aus ihrer Kammer unter der Treppe zu Hause zugeschaltet. Hallo Lena.
Hallo Sonja.
So, wir haben Corona natürlich, das ist die eine Herausforderung, aber auch jetzt, wenn wir mal Corona beiseite nehmen, das Familienleben, das stellt uns manchmal ja auch vor große Herausforderungen. Und du hast uns heute die Geschichte von Sunny aus Berlin mitgebracht. Ich weiß bisher nur, dass ihr gesamtes Leben von einem Familiengeheimnis bestimmt wird. Bevor wir uns diesem Geheimnis widmen, wer ist diese Sunny überhaupt?
Also Sunny ist fast 40 Jahre alt und ich habe sie bei ihr im Büro getroffen und sie ist Bürokauffrau und als ich gerade reinkomme, schneidet sie so große Pläne in einer Falzmaschine und wir verstehen uns eigentlich direkt gut, weil wir beide eine Liebe zu Schreibwaren haben. Wir haben sofort über Staples geredet und wie sehr wir das lieben und sie ist eine sehr junge Erscheinung, weil sie hat blonde Haare, aber man sieht, dass da schon diverse andere Haarfarben mal drin waren und sie erzählt auch sofort, dass sie so Fantasy-Spiele macht, Cosplay und Schauspieler, also einfach gerne ihr Aussehen verändert. Und als ich dann bei ihr im Büro sitze, fangen wir dann an, über ihre Familie zu reden.
Meine Eltern haben sich getrennt, als ich ein Jahr alt war und bei meiner Mutter als Alleinerziehende gelebt und habe meinen Vater aber trotzdem immer gesehen, wenn ich wollte. Und der hatte halt wechselnde Partnerschaften und hat alle 10 Jahre geheiratet und ist mit mir auf S-Bahn-Gleisen rumgetollt, um Sachen für seine Kunst zu finden, weil er Künstler war und also es war immer sehr verrückt. Es war so ein Abenteuerspielplatz bei ihm immer. Und bei meiner Mutter war immer alles total streng und geregelt und sie war halt eine Mutter. Sie hat ihre erzieherische Rolle ernst genommen, was man von meinem Vater nicht behaupten kann.
Sie war halt eine Mutter, was soll das heißen? Nee, sag mal, aber der Vater, ich meine wechselnde Partner und getrennte Eltern, das kennt man ja auch gerade in Berlin, aber so auf S-Bahn-Gleisen rumspringen, was ist das für ein Typ?
Ja, ihr Vater ist, also so wie sie ihn mir geschildert hat, ist das ein sehr verschrobener Typ gewesen. Also der war Künstler und war, wenn ich sie richtig verstehe, nicht so richtig fürs Familienleben gemacht. Also die trennen sich relativ schnell und Sunny ist bei ihrer Mutter aufgewachsen. Und je länger Sunny von ihrer Kindheit erzählt, merke ich auch, wie viel ihr diese Situation abverlangt hat, weil ihre Mutter ist eben arbeiten. Sunny war häufig auf sich allein gestellt und die Eltern leben dann eben getrennt und Sunny besucht ihren Vater regelmäßig und muss aber immer die Bahn nehmen, um ihn zu erreichen.
Also ich war immer so zwischen Steglitz und Tempelhof und das ist auch mal sehr interessant gewesen, weil ich in der ersten Zeit, wo wir noch in Wedding gewohnt haben, da war ja noch die Mauer und dann musste ich immer durch die Geisterbahnhöfe fahren, wenn ich zu ihm gefahren bin. Einmal bin ich auch eingeschlafen und bin aus Versehen bis zur alten Endhaltestelle gefahren, da war ich glaube ich 6 oder 7 oder so. Und dann habe ich voll Angst gekriegt und bin ich mit der Polizei nach Hause gebracht worden und da habe ich meine Barbie damals verloren. Das war total schlimm.
Das ist aber auch verrückt, dass sie dich alleine haben fahren lassen.
Ja, ich war schon ziemlich früh auch sehr selbstständig. Also ich musste ja auch alleine zur Schule gehen, wenn meine Mutter halt dann arbeiten war oder so. Und ich war halt auch zu Hause öfters alleine, musste mir dann auch alleine was zu essen machen und so. Für mich war auch immer lange Zeit Fertiggerichte das richtige Essen.
Ich meine, das mit dem alleine kochen und so kenne ich auch. Bei mir war es, oder bei uns hieß es immer, wer zuerst zu Hause ist, der macht Mittag. Also auch schon mit 6, dann haben wir halt Würstchen warm gemacht. Aber mit 6 wäre ich nie irgendwie durch die Stadt allein mit der Bahn gefahren. Das ist ja krass.
Vor allen Dingen nicht dann so, dass man einschläft und ja. von der Polizei nach Hause gebracht wird. Aber es mit der Barbie, es hat mich auch getroffen. Ja, also wie man schon so ein bisschen hört, hatte Sunny eine Kindheit mit ein paar Hindernissen. Also viele Familien haben das wahrscheinlich auch erlebt. Aber irgendwann dann kommen ihre beiden Eltern und lassen eine Bombe platzen. Und das ist eigentlich das große Geheimnis, dass Sunny dann ihr die weiteren Jahre ihres Lebens bis heute tatsächlich betreffen und verändern wird.
Ich habe das auch bildlich noch vor Augen, wie wir da auf dem Sofa saßen und mein Vater und meine Mutter zusammen, was ja auch immer schon eh ungewöhnlich war. Es kam ja nur zu irgendwelchen Festen oder so vor. Und die hatten halt total ernste Mienen und ich wusste, irgendwas Schlimmes passiert jetzt gleich irgendwie. Es war total, ja, bedrückend irgendwie die Stimmung.
Jetzt wollen wir natürlich wissen, wie es weitergeht, dieses große Familiengeheimnis. Wie und wann ist denn diese Bombe da geplatzt, Lena?
Mit etwa 10 Jahren, also als Sunny 10 Jahre alt ist. Ihre Eltern wollen dann mit ihr sprechen und für sie war das immer schon ein ungutes Zeichen, wenn die Eltern überhaupt zusammen waren. Also getrennte Eltern sind ja, je nachdem, manchmal nicht so gerne in einem Raum. Mhm. Aber da haben sie sich zusammen verabredet und haben Sunny nach der Schule beiseite genommen. Und Sunny hat schon so eine leichte Vorahnung, dass da jetzt wirklich irgendwas gelüftet wird.
Ich kann mich noch ziemlich genau an die Situation erinnern. Ich habe das auch bildlich noch vor Augen, wie wir da auf dem Sofa saßen und mein Vater und meine Mutter zusammen, was ja auch immer schon eh ungewöhnlich war. Es kam ja nur zu irgendwelchen Festen oder so vor. Und die hatten halt total ernste Mienen und ich wusste, irgendwas Schlimmes passiert jetzt gleich irgendwie. Es war total, ja, bedrückend irgendwie die Stimmung. Dann haben die halt angefangen, darüber zu erzählen, irgendwelche biologischen Sachen, genetische Sachen und dass das halt irgendwie nicht möglich war bei meinem Vater. Und ich habe immer die ganze Zeit so gesagt, ey, kommt doch mal auf den Punkt. Also es ging irgendwie ziemlich lange darum, medizinische Sachen, was ich eh nicht verstanden habe. Dann hieß es halt irgendwann, ja, dein Vater konnte halt keine Kinder kriegen und wir haben dann halt die Hilfe von einem Samenspender in Anspruch genommen. Das Ding ist, an diesem ganzen Vorsprache habe ich halt wirklich schon so Bilder im Kopf gehabt, was ich mir so vorgestellt habe, was jetzt passieren könnte. Erstens war der Gedanke, jemand ist gestorben, meine Oma ist gestorben oder irgendwie sowas, ne? So, dann war der Gedanke, weil sie dann von diesem Medizinischen angefangen haben, dass das Kind, was im Bauch von meiner Mutter war, ich habe ja Fotos von ihr gesehen, wie sie schwanger war, ne? Und dann habe ich gedacht, vielleicht ist das Kind ja gestorben. Und ich bin so als Ersatz adoptiert worden. Also ich bin so, ne, der Ersatz für das Kind, was gestorben ist. Was natürlich voll schlimm war in meinem Kopf, ne? Und dann hieß es halt, ja, dein Vater ist halt nicht dein biologischer Papa. Und ich dachte nur so, ich war halt einfach erleichtert. Und ich dachte, mein Gott, das ist doch nicht schlimm. Mein Papa ist doch trotzdem mein Papa. Ich habe es, glaube ich, auch gefragt in dem Moment so, ja, aber mein Papa ist doch trotzdem mein Papa, oder?
Aber super, da wäre die Geschichte dann schon vorbei. Happy End. Also ich meine, weil man denkt so, oh Gott, was kommt da jetzt? Aber wenn sie so damit umgeht?
Ja, im ersten Moment. Und ich glaube, der Vorteil bei Sunny war, dass sie 10 Jahre alt war. Mhm. Ich glaube, später hätte es sie irgendwie stärker getroffen. Aber ich finde es auch total interessant, dass sie den Gedanken erschreckend fand, nicht im Bauch der Mutter gewesen zu sein. Also es ist irgendwie, sie ist nicht schockiert über das Geheimnis, dass ihr Vater nicht ihr Vater ist, aber sie hätte sich darüber erschreckt, nicht im Bauch gewesen zu sein.
Ja.
Also, um noch mal kurz zusammenzufassen, also die Mutter ist ihre biologische Mutter, nur ihr Vater ist halt nicht ihr biologischer Vater, sondern die Eltern haben sich eben entschieden, eine Samenspende in Anspruch zu nehmen. Und für Sunny war das dann damals irgendwie nicht so das große Problem. Sie war sogar eher ein bisschen stolz darauf, dass sie auf eine ungewöhnliche Art und Weise zur Welt gekommen ist, weil ihre Eltern hatten eben nie viel Geld. Und die haben ihr aber erzählt, dass sie für die Samenspende 2000 D-Mark bezahlt haben. Mhm. Und das hat Sunny dann irgendwie total gefreut, dass ihre Eltern so viele Hürden und auch finanzielle Hürden in Anspruch genommen haben, um sie auf die Welt zu bringen. Mhm. Aber wie du schon gesagt hast, also ihr Leben geht erstmal eigentlich davon unbeirrt weiter. Also sie lebt in einer Patchwork-Familie, weil ihr Vater, wie wir schon gehört haben, heiratet eben oft und hat jetzt eine neue Freundin. Und die hat auch eine Tochter. Und die ist ungefähr in Sunnys Alter. Und diese Tochter, mit der sie nicht verwandt ist, wird aber jetzt zu einer wichtigen Person in ihrem Leben.
Ich habe damals halt mit 12 meine Stiefschwester kennengelernt, also die Tochter von der Partnerin meines Papas damals. Wir haben uns kennen und lieben gelernt, sage ich mal, in Anführungsstrichen, weil wir uns einfach als beste Freundinnen gefunden haben. Wir sind halt damals um 12 draußen gewesen im Auto und haben Sachen gespielt, auch schon Rollenspiele so ein bisschen gespielt. Und Panzerknacker oder nee, Autoknacker haben wir damals gespielt, wenn wir dann in ihr Auto eingebrochen sind und so.
Genau, die beiden wachsen sehr eng zusammen auf, eigentlich wie Geschwister. In der Pubertät dann aber verschlechtert sich Sunnys Verhältnis zu ihrer Mutter. Also ihre Mutter stört sich vor allen Dingen daran, dass sie eben jetzt mit ihrer Stiefschwester so eng befreundet ist. Also es ist ja die Tochter der neuen Freundin des Ex-Manns der Mutter.
Boah, das ist wie bei den Buddenbrooks. Das muss man sich irgendwie als Familienstammbaum aufzeichnen, oder? Aber wieso ist dann die Mutter da dann sauer, weil sie sich so gut mit der Stiefschwester versteht? Verstehe ich nicht.
Ja, ich glaube, für die Mutter war es damals einfach extrem wichtig, Sunny zu bekommen und auch auf diesem ungewöhnlichen Weg. Und sie hatte, glaube ich, in dem Moment das Gefühl, dass die Sunny sich ein bisschen von ihr entfernt, von ihrem einzigen Kind. Mhm. Und ich glaube, das hat sie sehr stark gestört. Auch weil das Verhältnis, in dem Sunny da mit ihrem Vater und der neuen Freundin war, jetzt auch nicht das sicherste war. Eben, also da ist Stichwort U-Bahn-Gleise. Und zum Eklat kommt es eigentlich dann so ungefähr, als Sunny 14 war.
Naja, und dann wollte meine Mutter uns halt trennen. Und als meine Stiefschwester dann ins Heim gehen musste, bin ich dann abgehauen mit 14 und bin dann zusammen mit ihr ins Heim gegangen.
Uff, ja, Sunny geht lieber ins Heim, als ihre Stiefschwester zu verlieren. Also so wichtig ist ihr die Stiefschwester und eben so wichtig, dass sie mit ihrer Mutter bricht und ins Heim mit ihrer Schwester geht. Und mit 18 brechen die beiden dann zusammen den Kontakt zu ihren Eltern ab. Also Sunny zu ihrem Vater und ihrer Mutter und diese Stiefschwester eben zu ihrer Mutter und dem neuen Freund der Mutter. Und mit ungefähr 18 gehen sie dann aus dem Heim wieder weg und ziehen gemeinsam in eine Wohnung. Und das Verrückte ist einfach, dass sie bis heute gemeinsam leben. Ist also sie sind einfach nie auseinandergegangen.
Ja. Aber jetzt muss ich mal, das ist ja so viel auf einmal, da muss ich nochmal kurz zurück. Also die waren beide 14 ungefähr, ja? Da sind sie dann ins Heim und auch Gott sei Dank in ein und das gleiche Heim gekommen.
Genau, also die Schwester muss zuerst gehen. Unter welchen Umständen, weiß ich nicht genau. Ich glaube, die Mutter konnte sich nicht so richtig um sie kümmern. Und als Sunny dann gehört hat, dass ihre Schwester in dieses Heim geht, ist sie halt damit hingegangen. Mhm.
Und hat das nochmal irgendwie eine Rolle gespielt dann in dieser Zeit? Wer Sunnys richtiger, also biologischer Vater ist, sage ich mal?
Nicht wirklich. Auch ihre Schwester hat ja mit dem Strang von Sunnys Leben nicht so viel zu tun. Also wir kennen uns ja, also wir erinnern uns ja daran, wie es in der Pubertät war. Also da beschäftigt man sich erstmal mit sich selber und weniger jetzt mit irgendwelchen anderen verrückten biologischen Entstehungsgeschichten. Als Sunny ungefähr Mitte 20 ist, kommt dieses ganze Thema Samenspende zurück in ihr Leben.
Ich habe halt irgendwann mal so eine Sendung gesehen, zwei bei Calvas, die lief damals irgendwie 2003 oder so, keine Ahnung. Und da war dann tatsächlich einer, der mit Samenspende halt irgendwie Kinder gezeugt hatte. Jedenfalls hatte der wohl nach seinen Kindern gesucht, weil er irgendwie todkrank war und er wollte sie unbedingt nochmal sehen, bevor er stirbt oder so. Und da habe ich das erste Mal so gedacht, so, Moment mal, vielleicht kann es ja sein, dass mein Spender auch vielleicht seine Meinung geändert hat. Und der wollte vielleicht damals anonym sein, aber will es vielleicht inzwischen gar nicht mehr. Vielleicht hat er ja auch Interesse, mich kennenzulernen.
Weil sie das im Fernsehen gesehen hat, dass sowas möglich ist. Witzig.
Ja, auch ganz typisch, oder? So für so ein Kind der Zeit, so, ja, im Fernsehen gesehen.
Ja, gut. Aber ein Kind war sie da ja eigentlich nicht mehr mit 20.
Nee, aber ich glaube, sie ist mit Fernsehen groß geworden. Sie ist ja so sehr digital. Ich glaube, das hat schon früh so den Anfang genommen, dass sie so viel mit visuellen Medien groß geworden ist. Dann halt mit Fernsehen. Und dann sieht man halt zwei Bacalvas. Und ab dem Moment beginnt Sunny eben zu recherchieren. Und sie schaut im Internet nach, ob sie irgendwelche Informationen finden kann. Doch sie merkt relativ schnell, dass die Sache einen Haken hat, weil die Klinik, in der die Samenspende durchgeführt worden ist, die hat dem Spender damals oder vielen Spendern absolute Anonymität zugesichert. Das heißt, die hatten nicht so unbedingt Dokumente, die belegt haben, wer das gewesen sein könnte.
Ach so, und ich dachte, das wäre immer so, dass man das irgendwann erfahren darf. Aber so richtig.
Das ist heute so geregelt, damals aber leider noch nicht. Und Sunny hat schon damals in ihrer Kindheit für sich gelernt, dass wenn sie Dinge nicht ändern kann, dass sie sich dann auch nicht weiter mit denen beschäftigt und sich daran abrackert. Das heißt, das Thema schiebt sie jetzt erstmal wieder weg, weil es ist ja eine Sackgasse, sie kommt jetzt irgendwie nicht so richtig weiter. Und vor 7 Jahren dann ändert sich das. Es ist jetzt, also es ist 2013, sie ist ungefähr Anfang 30. Und das Thema hat sie zumindest unbewusst nicht so richtig losgelassen. Mhm. Und sie sieht jetzt in den Nachrichten, dass ein anderes Spenderkind, also auch ein Kind, das mit einer Samenspende zur Welt gekommen ist, Sarah P. heißt sie, dass die vor Gericht zieht.
2013, als es dann mit Sarah den Prozess da losging und wo das dann zum ersten Mal in den Medien war, dass wir Spenderkinder ja auch Rechte haben, da habe ich dann zum ersten Mal gedacht, so Moment mal, wir haben Recht da drauf, wie jetzt? Ja, da will ich es aber jetzt auch wissen, habe ich mir gedacht. Und dann habe ich mich ja erst richtig so auf die Suche gemacht.
Da braucht es aber erst ein Gerichtsurteil, sonst hat sie sich dann so, also ich kann mir das gar nicht so vorstellen, dass man das so wegschieben kann, weil du ja auch gesagt hast, naja, unterbewusst hat sie das schon noch beschäftigt, aber und dann muss sie das in den Nachrichten sehen, dass es ein Gerichtsurteil gibt und sie eigentlich das Recht hat zu erfahren, wer ihr biologischer Vater ist. Ist doch irre.
Ja, es ist super irre und das Problem war, dass die Sunny vorher, glaube ich, nicht mit anderen Spenderkindern in Kontakt war, weil es gibt irgendwie nicht so viele und ich glaube, deswegen wusste sie gar nicht so, wie man sich darüber informiert und was für Rechte sie tatsächlich hat. Also erst 2003 entschied eben der BGH, dass Sarah P. den Namen ihres Spenders erfahren darf. Und das Gericht hat eben entschieden, dass das Recht des Kindes auf Kenntnis der eigenen Abstammung höher gewichtet wird als diese Anonymität des Spenders. Okay. Aber dann war sie ja immer noch am Anfang, weil wie jetzt weiterkommen? Weil die Mutter wusste nicht mehr so richtig viel, außer eben den Namen der Klinik. Und Sunny geht jetzt wieder einen Weg, der so ein bisschen dazu passt, dass sie mit dem Fernsehen groß geworden ist, weil sie schreibt jetzt von sich aus ein Fernsehteam an, weil sie ja gesehen hat, dass Fernsehteams sowas aufklären können, so vermisst oder so.
Ja.
Und das Fernsehteam hatte eigentlich Interesse daran, aber die hatten nicht genug Geld, um diese Suche durchzuführen. Aber die Redakteurin hat Sunny dann den Kontakt zu dem Verein Spenderkinder gegeben. Und der war dann sehr, sehr wichtig für Sunny, weil genau da diese Vernetzung stattfand zwischen den ganzen anderen Spenderkindern in Deutschland. Und Sunny war am Anfang nicht so richtig begeistert von diesem Verein oder der Idee Verein. Und sie hatte dann aber am Anfang Kontakt zu einer Sina.
Naja, Verein, wer braucht denn sowas? Ich dachte, oh nee, so eine Selbsthilfegruppe braucht doch kein Mensch. Erstens bin ich nicht gestört, zweitens habe ich nicht wirklich ein Problem damit, ein psychisches oder so. Und ich brauche das alles nicht, habe ich gedacht. Und dann habe ich das erste Mal halt mit Sina geschrieben. Und dann hat sie mir so gesagt, ja, wie die Lage ist und was ich so machen kann und mit dem DNA-Test und so. Also erstmal habe ich mich super, super aufgehoben gefühlt. Das fand ich erstmal total witzig, auch diesen Gedanken, dass da noch mehr sind, denen das genauso geht irgendwie.
Dachtest du vorher, dass du allein bist?
Nicht logisch, aber gefühlstechnisch irgendwie. Ja, also ich habe wirklich so dieses Gefühl gehabt, dieser Insel, ne, man ist so alleine mit diesem Ding. Man kennt ja sonst niemanden, der so gezeugt wurde. Und klar habe ich irgendwie gedacht, vielleicht gibt es da jemanden, aber ich habe mir halt einfach die Gedanken darüber nicht gemacht. Und dann da auf so einen Verein zu treffen, wo genau solche Leute sind.
Ich mache mir schon die ganze Zeit Gedanken, wie diese Geschichte wohl so weitergeht. Ich habe eine Vermutung, aber erzähl du erstmal bitte weiter, ich möchte noch nichts sagen.
Ja, also Sunny hat diesen Verein gefunden und der hilft ihr jetzt, die weiteren Schritte zu ergreifen, die sie braucht, um mehr über ihren Erzeuger herauszufinden. Weil der Verein weiß zum Beispiel, dass es eben diese DNA-Tests gibt. Die sind mittlerweile, glaube ich, populärer, als sie damals waren. Und also lässt sich Sunny dort registrieren, ihre DNA. Und sie fängt jetzt auch an, diese Klinik, die vorher einfach gesagt hat, der Spender ist anonym, anzuschreiben und denen eben auf der Basis des Gerichtsurteils zu sagen, dass sie doch bitte die Informationen braucht. Die sagen dann aber, dass der Arzt mittlerweile verstorben ist, der das durchgeführt hat.
Ja, aber doch, ja, da müssen noch so Akten aufgehoben werden, oder nicht?
Ja, genau. Und Sunny erzählt auch, die haben so einen Formbrief zurückgeschrieben, irgendwie, ja, Akten wurden vernichtet, irgendwie Brand oder keine Ahnung was. Das Problem ist ja, man kann es dann irgendwie nicht nachprüfen und es ist ganz schwer, an diese Daten zu kommen. Also schon wieder irgendwie leider eine Sackgasse. Jetzt in den Monaten und Jahren danach meldet sich aber ihre eigentliche Familie zurück. Mit der hatte sie ja den Kontakt abgebrochen, aber jetzt wird sie von einem Krankenhaus angerufen, das ihren Vater aufgenommen hat. Also wir erinnern uns, dieser verschobene Künstler. Zudem hatte sie ja sehr, sehr lange keinen Kontakt, aber gefühlsmäßig hat sich für Sunny ja eigentlich nichts verändert, dass es ihr Vater ist. Also sie sagt auch immer, sie spricht immer von Vater, weil ich habe mich auch gefragt, so, ja, sagt sie jetzt irgendwie so sozialer Vater, wie das andere Spenderkinder tun, wie geht man damit so um? Aber für sie macht es eigentlich gar keinen Unterschied. Das ist irgendwie, ist sie da sehr pragmatisch und sagt einfach, naja, mein Vater ist mein Vater. Und dieser Vater, bei dem sie aufgewachsen ist, der war ja Künstler, also Bildhauer. Und sie hat damals von ihm Videos gemacht. Und sie hat mir ein Video gezeigt von ihm, damit ich ihn mal sehe, kurz nach einer Vernissage, als er erfolgreich verkauft hat. Und dieses Video ist einfach großartig. Man sieht da diesen extrem verrauchten, leicht so schludrig angezogenen Künstler, der auf so einem Sofa sitzt, in so einem richtig, richtig löchigen Hemd und der so Kette raucht.
Ich dachte immer, sowas ist ein Klischee von Bildhauern.
Nee, es ist so gar kein Klischee. So Westberliner Bildhauer, genauso.
Sag doch mal was zu deinem Publikum.
Was soll ich sagen? Ich finde die Situation schön mit der Frau hinter der Kamera morgens um 11:30 in einem Raum zu sitzen und verkauft zu haben und eine Ausstellung zu bekommen.
Morgens um 11:30, yes.
Genau so. Sie hat ja mit ihm so lange nicht sprechen können, deswegen hat sie mit ihm eigentlich auch gar nicht mehr über dieses ganze Samenspendenthema gesprochen. Mhm. Weil als sie es erfahren hat, war sie 10, da hat es sie nicht interessiert, danach hatten die keinen Kontakt. Und jetzt kommt dieser Anruf eben aus der Klinik mit dem Verbleib des Vaters.
5 Jahre später habe ich dann nur eine Nachricht bekommen, dass er halt im Koma liegt. Und dann bin ich halt noch ins Krankenhaus gefahren, habe ihn auch noch im Koma liegen sehen und dann ist er aber 2 Tage später dann auch gestorben. Also ich habe danach dann gar keinen Kontakt mehr mit ihm.
Das heißt, er hat auch gar nicht dich mehr so wahrgenommen, oder?
Nee, gar nicht. Er wurde beatmet und ich konnte mit ihm über dieses Spenderthema eigentlich gar nicht mehr reden. Damals, als ich es halt wusste, habe ich es auch nie gemacht, weil es halt auch kein Thema war. Ja. Letztendlich ist er an einer Lungenentzündung gestorben.
Im Oktober 2017 bekommt sie neue Hinweise, weil Sunny hat ja Kontakt zu dem Verein Spenderkinder aufgenommen und hat ihre DNA in einem DNA, wie sagt man, in einer Datenbank registrieren lassen. Und 2017 bekommt sie eben von den Spenderkindern eine E-Mail mit dem Kontakt zu einer Amerikanerin, die durch Zufall in derselben Klinik gezeugt wurde wie Sunny. Und das ist ein Zufall, weil sie hat vorher kein einziges Spenderkind getroffen, was in dieser Klinik gezeugt wurde. Und jetzt, oha, Aufregung, es gibt ein weiteres Kind, was dort gezeugt wurde. Und die schreiben dann E-Mails, aber Sunny erhofft sich jetzt wenig Neues, weil diese Amerikanerin weiß auch nicht so viel mehr als sie. Die sind halt einfach durch Zufall in derselben Klinik gezeugt worden. 3 Monate später bekommt Sunny dann eine Mail von dieser Gendatenbank, wo sie sich hat registrieren lassen. Und diese Dienste verschicken eben immer, wenn es einen neuen Treffer gibt, eines nahen Verwandten, dann bekommt man eine E-Mail. Und Überraschung, es ist diese Amerikanerin. Sie heißt Fariba und kommt aus Kalifornien. Mhm. Und mit ihr hat die Sunny ja Mails ausgetauscht. Das heißt, diese Person, von der sie sich am Anfang gar nicht viel erhofft hatte, stellt sich jetzt als ihre Halbschwester heraus. Aha. Ja, und das ist ganz interessant, weil diese Fariba aus Kalifornien hat einen deutschen Vater, der ist eben Berliner und ihre Mutter ist Perserin und sie haben aber in Barcelona gelebt, sind dort aufgewachsen, aber Fariba wurde dann eben in Berlin gezeugt, in dieser Klinik, in der auch Sunny geboren wurde. Und die beiden schreiben sich jetzt das erste Mal dann E-Mails, als sie wissen, dass sie Halbschwestern sind.
Naja, und dann hat sie mich halt eingeloggt und da war für mich wirklich in dem Moment, wo ich dann diese Bestätigung da gesehen habe und ihren Namen, witzigerweise, das hat ja 3 Monate gedauert, von dem ersten Kontakt, wo wir geschrieben hatten und dann hatten wir dazwischen halt nicht mehr geschrieben und dann zu dieser Mail. In dem Moment, wo ich die erste Mail bekommen habe, dass da halt ein Match ist, habe ich komischerweise überhaupt nicht an Fariba gedacht, so. Obwohl es ja eigentlich total naheliegend war, so im Nachhinein. Aber ich war irgendwie blockiert. Das war wie so ein Wattebausch, der irgendwie um mich rumgelegt wurde. Ich habe nicht mehr richtig was gehört. Meine Kollegin hat versucht, mit mir zu sprechen und ich habe gar nicht verstanden, was sie gesagt hat. Das war wirklich, als ob ich in so einem Trancezustand wäre. Mein Herz hat gepockert und alles und ja, also ich war mega aufgeregt. Ich hätte nie im Leben gedacht, dass ich so emotional darauf reagiere. Also das ist halt wirklich gar nicht. Ich dachte, naja, es ist halt eine wildfremde Person, die man gar nicht kennt und die ist halt dann verwandt mit einem, aber ja, was soll's so.
Ja, sag mal, und weiß denn Fariba, wer ihr biologischer Vater ist und damit dann auch Sunnys biologischer Vater ist?
Leider nicht. Also Fariba sucht die ganze Zeit, weil sie 2 Söhne hat und der eine hat eine Krankheit und sie erhoffen sich, dass sie über die Kenntnisse des Vaters herausfinden, woher diese Krankheit kommen könnte. Deswegen ist es ja sehr wichtig. Und Sunny ist Fariba jetzt auch total wichtig und ich finde, das hörte man gerade ihr auch an, dass sie so ganz aufgewühlt ist, dass sie diese Schwester gefunden hat. Und eigentlich ist sie ja immer eher so ein bisschen pragmatisch und auch ein bisschen so emotional distanziert, aber als sie Fariba trifft, öffnen sich da so ein paar Schleusen. Und sie hält auch irgendwie alles fest, was die beiden machen. Also die ersten Skype-Calls nimmt sie irgendwie auf. Und einen davon hat sie mir dann auch direkt gezeigt.
Nee, heute haben wir Brückentag, weil gestern ist ja Feiertag gewesen. 3. Oktober ist ja Tag der Deutschen Einheit. Kennst du das?
Warum? Nee, ich kenne nur Oktoberfest.
erzählen.
Alle sprechen hier von Oktoberfest.
Oh ja.
Eine von meinen Kollegen, sie war letzte Woche da. Ich weiß nicht, welches, wo sie war, aber sie war in Deutschland für Oktoberfest.
Wir haben gestern ist Tag der Deutschen Einheit gewesen. Wir hatten doch die Mauer in Berlin. Und,
ach so, ne? Und ja, ja.
Genau, das ist die Feier, dass wir wieder zusammen sind und so.
Schön.
Und heute schön. Am Freitag ist halt gar nichts los im Büro.
Ja. Und was machst du diese Wochenende? Hast du irgendwie Pläne oder?
Na, dieses Wochenende nicht so viel. Also wir fahren morgen nach Polen, um Zigaretten zu kaufen für meine Schwester.
Polen?
Ja.
Wow. See, das ist schön. Wenn du in Europa bist, dann kannst du so schnell in ein anderes Land gehen.
Na und aus Kalifornien kannst du schnell nach Arizona. Also die Kalifornier sind ja lustig. Fariba hat noch nichts von der deutschen Einheit gehört, aber vom Oktoberfest. Irre.
Ja, glaub, klassisch amerikanisch, würde ich sagen. Naja, Sunny ist jetzt total froh, dass sie Fariba gefunden hat und ist selber erstaunt darüber, dass eine eigentlich fremde Person ihr jetzt so nahe gekommen ist. Mhm. Weil es ist ja eigentlich verrückt. Also einfach, weil sie ihre Halbschwester ist. Und das hat so ein bisschen was verändert, wie Sunny über Familie nachdenkt und über Blut und über Verwandtschaft. Also sie überlegt jetzt so ein wenig, ob vielleicht nicht doch alles in der Erziehung liegt und doch ein wenig in den Genen.
Also ich bin nicht so ein Familienmensch, so grundsätzlich. Ich habe immer früher auch gedacht, dieser Spruch, Blut ist dicker als Wasser, ist Quatsch, weil die wichtigste Person in meinem Leben ist halt meine Stiefschwester, mit der ich überhaupt nicht biologisch verwandt bin. Ich musste meine Meinung allerdings ein bisschen revidieren, als ich halt meine Halbschwester kennengelernt habe, weil ich dann festgestellt habe, dass da schon irgendwie eine Art Wichtigkeit da ist. Aber grundsätzlich sehe ich schon so, dass Leute, die einem im Leben begegnen, wichtiger sein können als Familie.
Sunny hat jetzt ihre Stiefschwester, sie hat jetzt ihre Halbschwester neu dazu gewonnen, aber es ist immer noch unklar, wer jetzt ihr wohl ihr Vater sein könnte.
Jetzt fragen wir uns natürlich alle, liebe Lena, hat denn Sunny auch ihren Erzeuger noch gefunden, ihren biologischen Vater?
Leider nicht. Sie hat den leider bis heute nicht gefunden. Aber sie hat so ein bisschen Ruhe gefunden, würde ich sagen. Also sie ist mit ihrem Vater irgendwie ins Reine gekommen. Sie hat ihre Stiefschwester, sie hat ihre Mutter, muss man so sagen. Also sie haben sich mit der Zeit auch wieder angenähert. Mhm. Und sie hat jetzt eben diese neue Halbschwester in Kalifornien und plant jetzt auch, sie schon zu besuchen. Und Fariba möchte nach Berlin kommen, um mehr herauszufinden über deutsche Kultur als das Oktoberfest. Und dieses ganze Thema Samenspende ist, obwohl das quasi eine Sackgasse für Sunny ist, ist irgendwie trotzdem eine Bereicherung geworden, weil sie engagiert sich für diesen Verein Spenderkinder. Also sie macht viel Öffentlichkeitsarbeit und auch das, was wir jetzt eben machen, dass sie sich mit mir unterhalten hat. Mhm. Und sie klärt auch Eltern, die heute darüber nachdenken, zu einer Samenspende zu greifen, auf. Also sie hat einen YouTube-Account, Reagenzglasbaby, wo sie so mit Spendern spricht, wo sie ihre Gefühle den anderen mitteilt, die vielleicht darüber nachdenken. Also es ist irgendwie zu einer Bereicherung in ihrem Leben geworden, was ich total schön fand. Eben nicht eine Sackgasse und eine unbeendete Suche, sondern sie hat jetzt etwas gefunden in ihrem Leben und hat damit Frieden geschlossen.
Also ich laufe jetzt nicht mit einem Werbereklameschild rum oder so. Das ist halt wirklich auch Teil meines Lebens so, was mich viel beschäftigt, alleine dadurch, dass ich halt mich im Verein engagiere. Es ist jetzt nicht für mich persönlich betreffend wichtig in meinem Leben, dass ich quasi damit aufwache und damit einschlafe mit dem Gedanken oder so. Aber es ist halt Teil meiner Freizeit und meiner Tagesgestaltung, sag ich mal. Ja.
Das ist ja dann wirklich so ein bisschen ihr Lebensmittelpunkt geworden. Also diese zwar, ja, nicht erfolgreiche Suche in dem Sinne, weil sie ihren biologischen Vater nicht gefunden hat, aber dass sie jetzt anderen dabei beisteht, das finde ich stark. Was hat denn diese Geschichte mit dir gemacht? Weil ich habe so die ganze Zeit überlegt, da ich meine Eltern früher mit Vornamen angesprochen habe oder es auch immer noch tue, haben mich Kindergartenkinder zum Beispiel ganz oft gefragt, ob ich adoptiert bin. Und dann habe ich ihm gesagt, nee, wieso? Und das wäre für mich irgendwie ganz schlimm und ganz komisch gewesen. Welche Rolle spielt denn in deinen Augen, Lena, die biologische Familie im Gegensatz zu Freunden oder Stiefgeschwistern meinetwegen oder Halbgeschwistern?
Also ich bin auch sehr patchworkig groß geworden mit den verschiedensten Konstellationen. Also ich habe auch noch Stiefeltern und Halbbrüder und keine Ahnung was. Und ich denke, also ich spreche auch mit meiner Mutter häufig darüber, was für Verhaltensweisen wir in dem anderen entdecken, die zu irgendwas gehören können. Mhm. Also das, es gibt ja schon so etwas irgendwie wie biologische Vererbbarkeit oder ich habe auch meine Figur von ihr geerbt und so. Und manchmal entdeckt man aber auch in Menschen, die einem nicht mit einem verwandt sehen, eben viel von einem selber. Und die werden zu so einem Spiegel des eigenen Charakters.
Hat denn Sunny was bei ihrer Halbschwester entdeckt?
Als ich Fariba, eben ihre Halbschwester, das erste Mal gesehen habe, habe ich Sunny auch so gefragt, ja, beschreib sie mal, also wie findest du sie denn? Und dann sagte sie, einfach nur schön. Weil sie sieht wirklich sehr toll aus. Ja. Und was sie... Wenn man dann weiß, dass sie Halbgeschwister sind, sucht man ja auch nach Ähnlichkeiten. Also wenn das schon mal so klar ist, dann denkt man auch so und sagt so, ah ja, die Augen. Aber Sunny meinte auch so, nee, so ähnlich sehen wir uns eigentlich nicht.
Das ist vielleicht auch von Vorteil, dass sie sich so spät kennengelernt haben, weil in der Pubertät hätte ich zum Beispiel über meine Schwester nie gesagt, sie sieht so schön aus. Dann hätte ich gesagt, sie ist einfach blöd. Aber was natürlich da auch die ganze Zeit mitschwingt, die Frage, also ich habe auch im Freundeskreis jemanden, der mit 18 erfahren hat, dass der Vater nicht der biologische Vater ist und da ist dann die ganze Familie deswegen eigentlich zerbrochen. Wann und wie sollten denn Eltern von Kindern, ja, deren Herkunft, also per Samenspende beziehungsweise wie auch immer, kommunizieren? Also wann sollten die Eltern das den Kindern sagen?
Sunny kann ja nur für sich sprechen und Sunny hat mir gesagt, sie ist froh, dass sie es schon mit 10 erfahren hat. Sie würde aber eigentlich immer sagen, so früh wie möglich. Weil sobald man eine Art von gefestigtem Familienbild hat und wenn das dann erschüttert wird, dann ist es, glaube ich, für die Entwicklung viel, viel schlimmer, als wenn man es von Anfang an weiß. Und darauf weist sie auch die ganze Zeit hin, weil die Reproduktionsmedizin ja einfach irgendwie so immer weitergeht und immer mehr Kinder werden ja also auf anderem Wege gezeugt. Und da ist es mir total wichtig, dass man das so ein bisschen enttabuisiert und darüber spricht, offen darüber spricht, weil wie viele Spenderkinder kennen wir? Es gibt irgendwie 100.000 so geschätzt, aber die treten nicht so richtig in Erscheinung und darüber muss eben mehr gesprochen werden.
Und auch, dass Familie nicht einfach nur Vater, Mutter, Kind ist, sondern auch einfach manchmal Vater, Mutter, Mutter, Vater, Vater, Reagenzglas, wie auch immer. Und
Stiefschwester.
Genau, Stiefschwester, Halbschwester. Und bitte, bitte zeichnen Sie sich dazu einen Stammbaum auf, ja, sonst kapiert man das alles irgendwann nicht mehr. Aber eine sehr schöne Geschichte, Lena. Ich danke dir, dass du sie uns heute erzählt hast.
Sehr, sehr gerne. Es hat Spaß gemacht.
Tschüss, Lena.
Tschüss.
Das war Plus Eins für diese Woche mit meiner Gästin Christina Dorego, zugeschaltet aus ihrem Schlafzimmer. Chrissy, wie wirst du die nächsten Wochen mit Kontaktsperre so verbringen? Was machst du so zu Hause?
Ja, ich hoffe, ich komme jetzt mal in den Zustand, dass ich mir mal auch ein gutes Buch schnappen kann oder so. Ich bin noch unruhig innerlich und ich komme gut durch die Tage, aber ich bin nicht so produktiv, wie ich es gerne wäre und hoffe, dass ich da noch ein bisschen was schaffe.
Wie machst du das? Strukturierst du dann irgendwie deinen Alltag? Oder weil ich meine, du kannst jetzt auch nicht drehen, du kannst nicht raus.
Genau, dadurch, dass ich den Hund habe, ist mein Alltag vorgegeben gerade. Ich stehe auf, ich trinke einen Kaffee, ich gehe mit dem Hund und dann sind die Spaziergänge momentan ein bisschen länger. Ich versuche viel Kontakt mit meiner Familie zu haben und dann klassisch wirklich so, guck mal einen Film, mal fange ich ein bisschen die Steuererklärung an, mal räume ich ein bisschen auf. Also es ist so... Ich gucke gerade so, was so anfällt. Ich bin vor kurzem umgezogen. Es gibt noch ein bisschen was zu tun, aber ich würde gerne irgendwie noch in einen anderen Zustand kommen. Aber ich merke auch, die Situation macht mir ein bisschen zu schaffen und bin ich fröhlich und noch bin ich zuversichtlich, dass ich da noch aus der Zeit was Gutes machen werde.
Mir hilft es ja, wenn man sich so neue Projekte erträumt oder so, weil man jetzt ja gerade vielleicht manchmal ein bisschen mehr Zeit hat nachzudenken, einfach, dass viel Arbeit wegfällt. Also wenn man jetzt nicht gerade irgendwie 5 Kinder zu Hause betreuen muss. Also wir ohne Kinder, nur mit Haustieren, haben ja dann vielleicht schon ein bisschen mehr Zeit. Und ich versuche dann immer irgendwie so zu überlegen, was könnte man denn noch anderes ausprobieren im Leben? Oder weißt du, wie ich meine?
Ja, total. Die Gedanken habe ich auch. Aber die habe ich eh. Also ich denke eh immer darüber nach, was könnte man alles noch machen. Ja, und ich glaube, dass es jetzt irgendwie darum geht, durch die Zeit gut durchzukommen und sich keinen Stress zu machen, wenn man jetzt seine Wände nicht streicht oder wenn man den Schrank doch nicht ausmistet. Ich glaube, es geht jetzt darum, dass man gut durch diese Zeit kommt und dann geht's weiter.
Aber ich habe natürlich noch eine Idee, also dass du nicht drauf gekommen bist, was man jetzt noch machen könnte in dieser Zeit. Also vor allen Dingen jetzt unsere Hörer und Hörerinnen. natürlich alle 10 Pastewka-Staffeln nochmal mit dir angucken.
Absolut, das ist eine Sache, das kann man sehr, sehr gut machen. Man geht mit guter Laune ins Bett, wenn man sich da abends noch ein paar Folgen reinzwitschert. Und es ist, glaube ich, zu dieser Zeit die perfekte Kost.
Danke dir, liebe Christina, für deinen digitalen Besuch und ich hoffe, dass wir uns bald nach Corona wiedersehen.
Ja, ich hätte dich jetzt auch sehr gerne gesehen und drück dich auf diesem Weg.
Danke dir. Tschüss.
Tschüss.
Und Ihnen danke fürs Zuhören. Bleiben Sie gesund. Nächste Woche gibt es wieder eine neue Folge Plus Eins. Ich bin Sonja Koppitz und gehe jetzt vielleicht Atemschutzmasken nähen. Stoff habe ich noch da. Crazy. Tschüss.